Are you ready?
Ready für was?
Du bereit für den Kinderwunsch bist.
Ach so, ja, na klar, schon seit anderthalb Jahren. Und du?
Definitiv. Bereit für die Hormone?
Bereit für die nächste Runde hoffen?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's. Huhu, hier ist Caro aus dem Schnitt. Am Anfang der Podcast-Folge sprechen wir mehrfach von einer ICSI. Und für alle, die neu sind in der Kinderwunschbubble und keine Ahnung haben, was eine ICSI ist, hier eine ganz, ganz kurze Erklärung. Eine ICSI ist eine Form der künstlichen Befruchtung, die man in einer Kinderwunschklinik machen kann. Und die liebe Anni befindet sich gerade mitten in ihrer siebten ICSI.
Guten Morgen, ja. Anni!
Schönen guten Morgen.
Mit deiner heißen, sexy Stimme.
Ja, ich habe mal wieder die Seuche aus der Kita.
Lieben wir. Wir sind ja gerade nicht in der Kita, da kann uns das nicht passieren.
Ja, das war klar, kurz vor den Sommerferien, dass da noch irgendeine Seuche angeschleppt wird. Das ist irgendwie der Klassiker.
Ja, ja. Aber ich finde, das gibt das hier den nötigen Vibe hier im Podcast mit so einem tiefen Stimmchen.
Ich hoffe, das verschreckt die Zuschauer nicht, die Zuhörer.
Nee, es sind immer noch Anni und Caro. Also ja. Mein Kind, das darf heute Frühstück im Bett. Und noch einen Film gucken mit Papa, damit die im Schlafzimmer sind und ich hier im Wohnzimmer mit bester Kulisse diesen Podcast aufnehmen kann.
Ja, das hört sich doch nach einem Plan an. Dann können wir direkt durchstarten.
Yes, yes, yes. So, was ist das Neueste aus unserer Kinderwunschbubble? Wir sind stehen geblieben bei deinen Eiern letzte Folge. Was ist mit deinen Eiern?
Ich habe die dicksten Eier abgegeben. Meine Eier sind in Prag. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Das war jetzt ein richtiger Krimi. Wir haben unsere 5 befruchteten Eizellen in Prag gehabt und an Tag 3 waren immer noch alle 5 befruchtet. Das war der Stand letzte Woche. Ja, und dann, surprise, surprise, haben wir nur noch ein befruchtetes Ei. Ne? Also ein Embryo wartet jetzt auf uns. Das wird jetzt gerade genetisch untersucht und das ist der aktuelle Stand der Dinge.
Aber das war ja bei den letzten ICSIs auch so. Da hattest du schon mal mehr als ein Ei am Ende?
Es gab mal diesen berühmt-berüchtigten Novemberversuch, von dem ich immer schwärme. Da hatten wir 3 Blastozysten. Das war auch das erste Mal, dass wir eins einfrieren konnten. Ansonsten sah es bei uns eigentlich immer mau aus. Wir hatten eigentlich durchgehend immer 1 oder 2. Und ich bin ja der Typ, ne, man nimmt so viel wie geht. Also habe ich auch immer 2 dann direkt einsetzen lassen. Von daher hatten wir noch nie diesen Fall bis im November, dass wir noch was einfrieren konnten.
Okay. Und weißt du, mit was es zusammenhängt? Hängt es am Alter?
Ja, wir haben ja jetzt lange Gespräche mit dem Arzt gehabt. Ne? Das eine ist ja auch live gewesen auf meinem Channel. Und er sagt halt quasi, ne, ich bin ja so ein sozusagen Low Responder im Sinne von niedriger AMH-Wert. Ich habe an sich schon nicht so eine große Eizellreserve. Und die da sind, sind meistens immer zu 50% dann auch nicht reif. Deswegen war ich so überrascht, dass wir diesmal fast volle Anzahl an reifen Eizellen hatten. Ja, aber man sagt ja auch, ne, wenn die sich nicht entwickeln, dann stimmt was nicht mit denen. Ne? Mhm. Das ist dann irgendwas nicht in Ordnung, sei es jetzt die Eizelle oder das Spermium. Und ja, jetzt sind wir hier und warten wieder.
Yay, was wir am liebsten tun. Ich muss nicht ganz so lange warten. Ich habe heute meinen Termin in der Kinderwunschklinik. Ich habe heute meine letzte Antibiotikumstablette genommen. Und es fühlt sich ganz, ganz toll an, weil ich das Gefühl habe, wirklich, dass, als ob ich eine neue Gebärmutter hätte. So, ich hoffe, ich weiß es ja gar nicht. Ich mache auch keine Kontrollbiopsie. Ich hoffe einfach, dass jetzt diese Plasmazellen weg sind, dass diese Entzündung raus ist. Ich nehme jetzt nochmal Milchsäurebakterien und ich hoffe, dass. Also zum einen mir der Kinderwunscharzt heute sagt, ja, ihr könnt diesen Zyklus nutzen, dass alles von dieser Gebärmutterspiegelung tippitoppi ist mit der Kaiserschnittnarbe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal in den Folgen erzählt hätte, aber die Kaiserschnittnarbe wurde auf jeden Fall korrigiert und so eine Biopsie entnommen und ich hoffe, dass da jetzt alles tutti ist. Und ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich so ein Profi im Ovulationstest und Temperatur messen wäre. Diesen Zyklus nicht, weil ich halt so zu unterschiedlichen Uhrzeiten messe. Ich habe keine Ahnung, ob mein Eisprung schon war oder nicht. Also ich gehe davon aus, dass er noch nicht war und dass er jetzt irgendwie in den nächsten Tagen kommt. Aber auch mein Körper gibt mir irgendwie dieses Mal nicht so richtig Anzeichen. Ich weiß auch nicht, ob das mit der OP zusammenhängt. Ich hoffe aber, dass er mir irgendwas sagt, dass mein Follikel heute bei 2 Zentimeter ist und in den nächsten 2 Tagen der Eisprung ist. Das würde ich mir jetzt wünschen für den Termin heute.
Ja, ich finde, der Körper kommt schon stark durcheinander, wenn man operiert wird. Also ich merke das jetzt halt auch, ne, nach der Eizellentnahme, mein Körper spinnt. Ist wirklich so. Ich hätte jetzt eigentlich erst in 5 Tagen meinen ersten Zyklustag gehabt und surprise, surprise, heute war der erste Zyklustag oder heute ist der erste Zyklustag. Und darauf war ich jetzt überhaupt nicht gefasst. Ne? Meine Pläne waren an. Aber wie so oft im Kinderwunsch, man lebt sehr zyklusgerecht.
Gut, ja, das war eigentlich das Aktuellste. Wir wollten es diesmal ein bisschen kürzer halten. Beim letzten Mal waren wir sehr ausschweifend, ehe wir ins Thema gestartet sind.
Genau.
Ach, eine Sache müssen wir noch nachholen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt parat habe, weil das haben wir vergessen in der letzten Folge zu erwähnen. Und das war der AMH-Wert. Wir haben gesagt, dass wir dazu nochmal was sagen und haben es dann gar nicht gemacht. Es ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, vom Alter abhängig. Und für das Alter 20 bis 29 steht hier, dass man einen Normalbereich von 1,5 bis 4,0 hat. Das finde ich auch eine sehr weite Spanne. Mhm. Also unter 1,0 ist es wohl sehr niedrig und über 4,0 wohl zu hoch. Ich weiß gar nicht, ob es einen zu hoch gibt. Ja, da steht irgendwas von, dass es dann auf PCO hinweisen kann, wenn der zu hoch ist, der AMH-Wert.
Ja.
Weil beim PCO ist es ja so, dass du immer keine reife, große Eizelle hast oder Follikel, sondern ganz viele kleine. Das macht irgendwie Sinn. Für das Alter von 30 bis 39 ist der Normalbereich 1,0 bis 3,5 und unter 0,7 ist es sehr niedrig. Und für das Alter 40 bis 44 ist der Normalbereich 0,5 bis 2,5 und unter 0,5 ist es niedrig. Wie alt bist du jetzt eigentlich nochmal?
Wollen wir das jetzt nochmal besprechen?
Ja, ich möchte das jetzt nochmal hier schwarz auf weiß haben.
Ich meine, ich bin 36, glaube ich.
Okay, na, glaube ich. Ich kenne das manchmal, wenn man nachzählen muss. Also du müsstest irgendwas zwischen 1,0 bis 3,5 haben und nicht unter 0,7.
Mhm. Ja, ich habe 1,2.
Dann bist du eigentlich im Normalbereich. Aber ich glaube, dass ja trotzdem 1,0 deutlich weniger ist als 3,5, so, ne?
Schon, auf jeden Fall.
Okay, dann starten wir doch in das Thema. Wir haben abstimmen lassen und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich könnte jetzt noch mal reingucken, aber ich habe es jetzt gestern Abend schon entschieden, welches Thema wir machen. Und zwar Tiefpunkte im Kinderwunsch. Also ob wir das Thema dann, also ob wir die Podcast-Folge so nennen, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht finden wir auch noch eine geilere Headline, aber um diese Thematik soll sich es heute drehen.
Richtig. Es kam auch wirklich immer wieder und so oft die Frage, wie man es schafft, einfach immer wieder aufzustehen. Und das ist tatsächlich manchmal eine Meisterleistung, muss man schon echt sagen.
Fangen wir doch einfach mal bei dem Thema mit dem absoluten Krach an. Was war dein allerschlimmster Tiefpunkt?
Boah, das ist ganz einfach. Das war definitiv letztes Jahr. Da würde ich sagen, war ich komplett am Arsch und komplett am Ende und wusste auch nicht mehr so recht, wie ich da rauskommen soll. Das war irgendwie so schwierig, weil das muss ja trotzdem funktionieren, ne? Als Arbeitskraft, als Mama, als Ehefrau, als Hausfrau. Das sind so viele Sachen, die dann trotzdem parallel weitergehen und du aber so in diesen Gedanken drin steckst, in diesen negativen Kinderwunschgedanken. Wir waren da gerade mit der zweiten erfolglosen ICSI unterwegs und mein Mann hat gesagt, der bucht uns jetzt einfach einen Urlaub. Der kann mich so nicht mehr sehen und ich wollte auch gar nicht in Urlaub gehen. Ich wollte eigentlich gar nichts. Ne? Und es hat sich dann wirklich so hinauskristallisiert, dass ich dann auch wirklich gar nichts mehr konnte. Ich konnte keine Mail beantworten, ich konnte nicht mehr ins Telefon gehen, ich konnte nicht mal mehr meine Eltern zurückrufen, ich konnte wirklich nur noch die wichtigsten Sachen im Alltag.
Krass. Aber das, woher kam das mit dem negativen Ergebnis eurer zweiten ICSI oder hatte es einen anderen Auslöser?
Nee, das war tatsächlich, also wir hatten ja, die erste ICSI war ja erfolgreich, sofort. Und dann gehst du natürlich automatisch von aus, ja okay, dann hat es ja schon mal geklappt, warum soll es jetzt nicht mehr klappen? Dann war dann die zweite ICSI im März, April, die hat dann nicht geklappt, die war schon schlimm. Und dann die nächste hat ja dann auch wieder nicht geklappt. Und man denkt ja jedes Mal, ja, jetzt klappt's. Und beim zweiten Mal hatte ich dann wirklich gedacht, okay, es wird nie klappen. Ich muss jetzt mit diesem Gedanken mich anfreunden, dass es einfach nie wieder funktionieren wird. Und ich bin dann in so ein Loch gefallen, dass ich ja, ich habe mich auch extrem reingesteigert, natürlich, klar. Aber es ist halt auch nochmal, wenn man in dieser ICSI drinsteckt, wenn man in diesen Hormonbehandlungen drinsteckt, wenn man sich ständig spritzt, wenn man ständig in die Klinik fahren muss, wenn man seinen ganzen Alltag danach ausrichtet. Einfach so heftig, wenn es dann einfach nicht funktioniert. Also ich würde sagen, definitiv war das der schlimmste Tiefpunkt. Ne? Also mittlerweile bin ich ja schon bei der 7. ICSI und ich stecke das irgendwie immer besser weg, habe ich das Gefühl.
Aber so geht's mir auch. Also wir hatten das ja schon mal, dass das bei uns so eine Parallele ist. Bei dir zwar mit der ICSI und bei mir mit dem Natürlich probieren, aber bei mir hatte es ja auch so schnell geklappt. Und ich war anfangs richtig frustriert. Ich hatte nicht so einen krassen Tiefpunkt wie du, weil ich halt aber dachte, es wird ja wieder schnell klappen. So wie du es halt dachtest, wenn es bei der ersten ICSI klappt, klappt es bei dir bei der zweiten oder dritten ICSI. Ja, also ich kann das so nachvollziehen. Und jetzt geht's mir auch so, dass ich denke, ich gewöhne mich daran, dass es nicht klappt. Oder ich muss auch sagen, dass ich die zweite Fehlgeburt nicht so schlimm fand wie die erste, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass mir das wieder passieren würde. Und ich stelle mich auch jetzt darauf ein, dass es nochmal passieren kann. Ich finde, manchmal wischt einen das so aus der Kalten im Kinderwunsch und manchmal nicht.
Ja, man wird irgendwie härter, man wird aber auch kühler. Man findet sehr viele Sachen auf einmal unglaublich scheißegal, die einem früher so wichtig waren.
Ja.
Es ändert sich sehr, sehr viel in der Prioritätenliste, finde ich. Und es gibt ja so viele kleine Tiefpunkte auch, ne? Es fängt ja schon damit an, dass man dann jedes Mal diesen negativen Schwangerschaftstest in der Hand hat, ne? Der reißt den ja auch erstmal für ein paar Tage runter, ne? Ja, und dann kommt als nächstes die Periode, das ist dann so ganz endgültig, ne? Da weiß man so, okay, es hat jetzt wirklich nicht geklappt. Man braucht jetzt nicht den 100. Test zu machen, ob der vielleicht jetzt doch wieder positiv ist oder so. Das ist dann so ganz endgültig.
Ich muss sagen, das ist bei mir anders. Also ja, so ein Test reißt mich natürlich komplett runter. Und da liege ich auch erstmal ein paar Stunden im Bett und mein Mann bringt mir Kakao und Red Bull. Dann denke ich so zwei Tage später, vielleicht ist er ja jetzt positiv, was totaler Quatsch ist. Also ich weiß im Inneren, dass er jetzt nicht positiv sein wird. Ich mache aber trotzdem nochmal einen Test. Hallo,
ich
willkommen.
Genau so.
Ich bin Fehltesterin. Aber ja. Ich muss sagen, die Periode reißt mich dann nicht so runter. Ich freue mich dann eigentlich auf die Periode, weil ich weiß, jetzt geht ein neuer Zyklus los, jetzt probieren wir es nochmal. Also es überrascht mich dann nicht, dass die Periode kommt oder so. Dann bin ich eher so, dass ich denke, okay, neuer Zyklus, neues Glück.
Also auf meine Periode freue ich mich ja nie grundsätzlich, außer ich bin gerade in der ICSI und kann endlich mit Zyklustag 1 starten. Aber sonst, nee, diesen freudigen Gedanken habe ich leider nicht.
Aber gut, bei dir heißt es ja jetzt, dass du nicht weitermachen kannst, weißt du? Also da finde ich die Periode auch, also die Periode finde ich an sich auch lästig. Ich hatte jetzt die letzten 2,5 Jahre immer 14 Tage lang meine Periode. Ich hatte sie jetzt mal nur 8 Tage. Das ist ein richtiges Erfolgserlebnis für mich. Aber für mich heißt es ja dadurch, dass wir es ja noch mit Geschlechtsverkehr nach Plan müssen, mit ein bisschen Stimulieren probieren, dass ja jede neue Periode ein neuer Versuch ist.
Ja. Ja,
das
schon.
Ist also der Unterschied. Ja, also mein tiefster Tiefpunkt war auf jeden Fall die erste Fehlgeburt. Ich weiß gar nicht, also ich will nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, glaube ich, dazu machen, generell zu der Fehlgeburt. Aber ich hatte halt vorher einen Ultraschall, wo eigentlich alles gut aussah. Deswegen habe ich in dem Moment, wo ich bei diesem Ultraschall war, das war eine Woche später, gar nicht damit gerechnet, dass ich da so rausgehen werde. Ja. Also überhaupt gar nicht. Und das hat mir auch richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Also ich habe ganz viel geweint. Ich habe gemerkt, dass ich im Kopf so viel weiter war. Wir haben im Kopf schon die Urlaubsplanung gemacht, an dieses Kind angepasst, an die Geburt angepasst. Mein Mann hatte sogar den Urlaub so eingereicht und das fand ich jetzt auch nochmal erschreckend. Wir leben gerade den Urlaub, den mein Mann jetzt gemacht hätte, weil wir hier ein Kind mehr gehabt hätten. Also er hat jetzt genau den Urlaub, den er gemacht hätte, damit ich mit der Kita-Schließzeit und ich habe es ja schon mal angeschnitten, hier ist ja noch ein Kind mehr mit Ferien und so, ich dann hier nicht mit 3 Kindern alleine zu Hause bin. Das fühlt sich auch ganz komisch an momentan, weil man so weiß, was wäre wenn gewesen.
Aber das ist auch ein Gedanke, den ich auch ganz, ganz oft habe, weil auch gerade diese Urlaubsplanung ja auch, oder allgemein diese ganzen ETs, ne? Bei jeder ICSI hat man dann ja so ein ET, wo man weiß, okay, also zu der Zeit kommt das Kind dann. Und zum Beispiel jetzt auch an Weihnachten letztes Jahr wäre ja der Geburtstermin gewesen. Wenn die zweite ICSI geklappt hätte. Und ich hatte so einen Tiefpunkt, weil ich wusste, hey, wir wären jetzt eigentlich vollkommen. Also, weißt du,
ja.
Es wäre jetzt dann, ich könnte abschließen. Ja, aber man hat halt diese Gedanken und es geht dann quasi so von ICSI zu ICSI. Alle 3 Monate komme ich dann trotzdem in diesen Tiefpunkt, weil ich weiß, oh, jetzt hätte die geklappt und jetzt hätte die geklappt. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Ja. Ja, also ich merke genau halt vom Kopf, wir waren halt viel weiter oder auch, was mir auch, also ich glaube, manche schütteln da den Kopf und alle, die so mitten im Kinderwunsch stecken, die können das nachvollziehen. Ich habe mir zum Beispiel auch immer nochmal ein Sommerkind gewünscht. Und es wäre halt ein Sommerkind gewesen. Es war halt ein Junikind und ich wusste so, scheiße, es wird jetzt wahrscheinlich ein Winterkind. Spoiler, wir sind wieder bei den Sommermonaten und ich bin noch nicht schwanger. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich jetzt immer noch nicht schwanger war. Für mich stand auch fest nach dieser Fehlgeburt, das wird ganz schnell wieder klappen. Man hört es ja auch immer, wenn man einmal schwanger war, geht es dann viel schneller. Also was man da alles hört, in den ersten 3 Monaten hat man eine erhöhte Chance drauf. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Das habe ich halt auch.
Wenn der Körper das kennt, ne? Wenn der Körper das kennt, dann klappt das ganz schnell. Mhm.
Ja, also vielleicht ist das auch so. Ich müsste dann mal wirklich Studien zu lesen. Ich habe das jetzt nur so aufgeschnappt aus den Foren.
Ist auch das, was meine Ärzte mir immer gesagt haben. Also,
ja, danach ging es mir auch schlecht, noch schlechter mit den negativen Tests, weil ich ja darauf gefiebert habe, es wird jetzt ganz schnell klappen. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Ich war dann relativ schnell ein Stehaufmännchen. Aber dann hat mich das zum einen frustriert, dass mein Körper nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, weil alles durcheinander war. Ich hatte noch Ewigkeiten HCG im Körper. Ich hatte 2 Monate lang keinen Eisprung und ich war richtig frustriert danach, weil ich dachte, Mann, jetzt komm doch mal, ich will doch, jetzt komm doch mal in die Gänge. Und dann, als es wieder ging, ja, haben mich dann diese negativen Tests natürlich den Boden unter den Füßen weggerissen, muss ich auch einfach so sagen. Da bin ich jedes Mal in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, wo ich sage, wo ich jetzt wieder nicht bin. Also jetzt komme ich wieder besser klar mit negativen Tests. Es ist echt so ein Auf und Ab, Achterbahn, sagen wir ja immer.
Ja, also für mich auch so ein Schlüsselmoment war, nach der zweite ICSI, die wir da gemacht hatten, da hatten wir einen positiven Test in der Hand. Ne? Mhm. Der war einfach positiv. Und ich habe gedacht, ja, es hat schon wieder sofort geklappt. Wie gut ist das denn? Der war einfach falsch positiv. Und dadurch, dass man ja schon diese ganzen Gedankengänge hatte, man hat gedacht, hey, es hat wieder geklappt. Man plant schon wieder im Kopf 1000 Sachen durch und erfahrt dann 3 Tage später, dass es dann falsch positiv ist, weil noch zu viel Rest-HCG im Blut war.
Ich kann es mir vorstellen. Ja, falscher negativer Test ist, glaube ich, der Horror. Deswegen habe ich jetzt auch immer Tests reingemacht, weil mir das mal alle gesagt haben. Nicht, dass du dann falschen negativen Test hast. Für alle, die sich da nicht auskennen, wir müssen ja immer damit rechnen, dass vielleicht auch welche zuhören, die jetzt nicht so im Kinderwunsch-Game sind. Man spritzt eine Ovitrell, das ist so eine Auslöserspritze, also zumindest in meinem Fall, du kannst gleich nochmal sagen, ob es bei dir auch so ist. Und da ist HCG drin, also man spritzt sich künstliches HCG und das muss der Körper dann erstmal abbauen. Und ja, wenn man sehr früh testet, so wie wir bei den Fehltestern, dann kann es halt sein, dass da noch dieses Rest-HCG ist von dieser Ovitrell, von der Auslösespritze. Und dann ist das halt gar nicht körpereigenes HCG. Deswegen mache ich immer eine Testreihe, um zu sehen, wann ist denn dieses künstliche HCG raus. Jetzt beim letzten Mal, wo ich positiv getestet hatte, war, glaube ich, an Eisprung plus 8 alles raus. Und an Eisprung plus 11 hatte ich dann wieder einen positiven Test, wo dann wieder ein zweiter Strich war.
Also bei uns war es ja auch so, dass ich dann noch zum Transfer HCG gespritzt bekommen hatte.
Mhm.
Und das ist ja dann schon eine ganze Menge. Also ich glaube, man kann mit Triptofem und mit Prevactid nochmal dieses HCG in den Körper reinpieksen. Ich hatte, glaube ich, gefühlt schon alles.
Okay. Ich bin ja immer die mit dem Notizzettel für alle hier. Ich weiß nicht, Anni, hast du auch einen Notizzettel?
In meinem Leben noch nie gehabt.
Okay, also ich bin die, die sich Notizen vorher macht. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Für mich ist auch immer so ein kleiner Tiefpunkt, jetzt nicht ein Riesendrama, aber wenn ich manchmal einkaufen bin und in der Babyabteilung bin und dann die ganzen Klamotten sehe und mir so denke, ja, ich will die auch kaufen. Also klar, ich könnte sie ja kaufen in dem Moment, wenn ich in der Babyabteilung stehe, aber ja, ich bin ja schon so, ich kaufe, also erstmal, eigentlich bräuchten wir nichts, wir haben ganz viele Sachen hier, aber ja, man möchte dann doch so ein kleines Jäckchen kaufen oder kleine Söckchen kaufen und ich mache das natürlich nicht, wenn ich nicht schwanger bin, aber jeder, der es macht, ey, mach das, nur für mich, also fühlt sich das dann irgendwie gar nicht richtig an und ist dann irgendwie noch mehr ein Tiefpunkt, wenn ich da Söckchen mitnehme, obwohl ich gar nicht schwanger bin.
Ja, ja.
Ja, aber da bin ich auch immer so einen ganz kleinen Moment traurig, wenn ich in der Babyabteilung stehe und so denke, Mann, ja, ich möchte auch die ganzen Sachen vom Dachboden wieder runterholen.
Ja, ich hab ja die Keller, ich habe ja die Sachen alle schon so kleine Kisten sortiert und ich habe immer gesagt, so nee, ich behalte alles, aber jetzt habe ich auch langsam angefangen, mich so von ein paar Sachen zu trennen. Wir hatten ja auch 3 Babybetten, also mittlerweile sind es jetzt nur noch 2. Also so ein bisschen am Aussortieren sind wir trotzdem jetzt doch. Und es ist zwar einerseits wie so ein Stich ins Herz, wenn man dann was abgibt. Andererseits, naja, man weiß ja halt auch nie, ne, klappt es dann oder klappt es nicht.
Ja.
Ich alles behalten und ja, das, was du sagst vom Einkaufen, das fühle ich auch zu 100%. Es sind so viele Sachen im Alltag, auch wenn die dann die Mama mit ihren 3 Kindern dann aus dem Auto steigt oder so, ne, das sind, oder jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, das graut mir schon davor, weil, also ich würde sagen, die Italiener sind schon ein sehr fruchtbares Volk, ne, es ist selten so, dass es nur Einzelkinder gibt und auch letztes Jahr war es so, also am Pool war ich umzingelt von Familien und wir sind extra schon in so ein kleines abgelegenes Ding gefahren. Wir hatten alle mindestens 2 Kinder. Boah, das war auch so ein täglicher Triggerpunkt für mich. Wirklich. Also das sich dann jedes Mal anzugucken, vor Augen geführt zu bekommen, was man nicht hat und vielleicht auch nie haben wird. Das ist schon schwer. Ja.
Ich glaube, ja. Dass es auch nochmal, ich sag jetzt einfach mal werdenden Eltern, die jetzt noch gar kein Kind haben oder Paare, die Eltern werden wollen, dass es für die auch, glaube ich, sehr hart ist so. Da kann ich mich halt gar nicht reinfinden, weil ich habe ja meine Tochter sozusagen. Trotzdem gebe ich dir recht, geht es mir auch manchmal so. Also mir geht es gerade in der Kita so. Da sind 2 Mamas, die haben gerade frisch ein zweites Kind bekommen. Und zwar auch genau in dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich was unser Sternchen gewesen wäre. Und da denke ich mir immer so, ja, es hätten auch wir sein können, die hier mit der Babyschale die Tochter wegbringt oder den Sohn wegbringt. Wo, da bin ich auch, erwische ich mich manchmal, dass ich so einen kleinen traurigen Moment habe, der mich jetzt nicht komplett wegmatcht, aber wo ich immer merke so,
Also man hat so einen leichten Knick einfach, ne? Man kriegt so eine kleine Delle, die dann erstmal über den Tag verteilt, wieder sich so ein bisschen ausbeulen muss. Ja. Aber ich meine, mein Kinderwunsch war ja von Anfang an immer so ein bisschen, holprig und schwer. Und diese Zeit, bevor es unser Kind gab, an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und dieser Kinderwunsch, also man wird so, so oft getriggert. Man sieht so oft Schwangere. Einfach Schwangere anzugucken, ist auch einfach manchmal sehr schwer. Nicht immer, ne? Es kommt drauf an, in welcher mentalen Verfassung man gerade ist. Aber wenn man gerade so wieder eine 6. ICSI hinter sich gebracht hat, die erfolglos ist, kann man erstmal eine Woche lang niemand Schwangeren in seiner Umgebung angucken. Ist einfach so.
Ja, da muss ich auch sagen, es ist bei mir sehr zyklusabhängig. Wenn ich jetzt beispielsweise in so einer richtig krassen Hoffenphase bin, wo ich vielleicht auch denke, was hat bei mir geklappt, dann kann ich das alles sehr gut ab. Als wir jetzt im Urlaub waren über Ostern, komischerweise, da waren ganz viele mit ganz, ganz kleinen Babys, wo ich mich schon gefragt habe, also ich würde mich gar nicht trauen, mit denen zu fliegen. Also gefühlt sahen die aus wie gerade geschlüpft. Die waren keine 6 Wochen alt, würde ich sagen. Es waren 3 so eine Babys mit am Pool. Und da konnte ich das gut aushalten und fand es eigentlich alles niedlich und fand es auch toll, die so zu beobachten. Und ich hatte gar keinen Herzschmerz dabei, aber ich war da auch gerade, ich hatte gerade meinen Eisprung und ich war da voll auch beflügelt und so, was so meinen Kinderwunsch angeht und auch voll optimistisch. Aber ja. Es kommt wirklich auf die mentale Verfassung an, ob man das gerade kann oder nicht kann. Und ich kann dann auch wirklich nur empfehlen, klar kann man an der Bushaltestelle der Schwangeren jetzt nicht aus dem Weg gehen. Aber wenn ihr dann gerade wisst, Cousine XY ist schwanger und ihr wisst, ihr könnt es gerade nicht mit dieser Familienfeier. Ich finde es auch legitim zu sagen, ihr könnt es gerade nicht und ihr geht da nicht hin oder ihr geht nach einer Stunde wieder. Ich finde das völlig okay, da auch auf sich zu hören und zu sagen, ey, mir tut es gerade nicht gut und ich entziehe mich dem. Ich würde persönlich auch immer da mit offenen Karten spielen und ganz klar sagen, wo der Schuh drückt, aber auch das muss man nicht. Ich finde auch nicht das, also ich finde auch ein, mir geht's gerade nicht gut, reicht eigentlich aus als Begründung.
Also ja, und jetzt nochmal, um auf das Thema Urlaub zurückzukommen. was wir damals gemacht haben, noch bevor ja, ich schwanger wurde, wir haben auch immer Adults-Hotels gebucht. Ne? Also wirklich für Erwachsene, ohne Kinder. Und ich muss sagen, das war dann wirklich auch so ein Ort, an dem ich runterkommen konnte. Ja. Es gab für mich keine Triggerpunkte und das kann ich jedem empfehlen, wirklich dann sich gezielt solche Hotels auszusuchen, um das nicht ertragen zu müssen.
Ja, das stimmt. Das ist auch wieder ein Punkt, wo man sich so einen kleinen eigenen Schutz aufbauen kann. Aber klar, im Flugzeug hast du dann trotzdem die Mama, die da völlig verzweifelt ist, weil ihr Baby die ganze Zeit schreit, wo du denkst, ja, ich wäre gern einfach gerade in dieser Situation. Ja, das hat man halt leider immer wieder. Wir hatten jetzt ganz frisch am Wochenende einer, also aus der Familie von meinem Mann, mit dem wir uns aber auch richtig gut verstehen, die kommen uns jetzt auch besuchen in Berlin, haben uns gesagt, dass sie ganz frisch schwanger sind. Mhm. Und auch noch alles ganz, ganz frisch, also in den ersten Wochen. Und ich habe so richtig versucht, in mich reinzuhören in dem Moment, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also natürlich finde ich das gut. Ich habe mich auch voll für sie gefreut. Und sie meinte halt auch, dass es irgendwie einen gesundheitlichen Punkt gibt, wo sie gar nicht damit gerechnet haben, dass das so schnell klappt. Aber also umso besser, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Und ich sage auch immer, ich wünsche keinem, auch vor allem in meinem Umfeld, jemand diesen Kinderwunsch, den ich jetzt habe, also diesen Weg. Also ich freue mich eigentlich wirklich, wenn das bei allen ganz, ganz schnell klappt. Und trotzdem ist es wieder, wie du gesagt hast, diese ganz kleine Delle, diese, ich wäre auch gerade in der Situation. Ja. Ich hätte gerade auch gern diese Übelkeit.
Aber Caro, wie war es denn bei dir damals? Wie bist du aus diesem Tief rausgekommen? Was hast du anders gemacht? Warum ist es jetzt nicht mehr so? Was würdest du sagen?
Ich habe mich tatsächlich in Arbeit gestürzt. Ich habe 80 Stunden gearbeitet. Ich hatte 2 Vollzeitjobs. Ich glaube, es reichen nicht mal 80 Stunden. Also ich habe meinen Lehrerjob gehabt, Vollzeit, und war zu dem Zeitpunkt Choreografin für eine Eisshow, wo ich die künstlerische Leitung hatte. Und damit war einfach so viel zu tun. Und es war der perfekte Zeitpunkt, dass ich einfach das wirklich weggeschoben habe. Und manche sagen, ja, nee, man muss sich damit auseinandersetzen. Für mich war das in dem Moment genau das Richtige. Ich habe das weggeschoben, ich habe einfach mich in Arbeit gestürzt, mich abgelenkt und ganz viel andere Sachen gemacht. Und du?
Das kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile ein Jahr her und ich weiß noch nicht mal, was gestern war. Aber aus diesem Sommerloch, aus diesem Sommertief, bin ich so lang auch gar nicht rausgekommen. Das hat sich noch ewig gezogen, so von der Gefühlslage. Klar war ich da nicht dauerhaft in so einer depressiven Stimmung. Aber man hat doch gemerkt, ich habe irgendwo mein Lachen verloren. Ich habe zum Beispiel bei der Arbeit, saß ich früher immer so da und habe immer gute Laune gehabt und habe immer gelächelt. Und dann, ich saß einfach da wie so ein Eisblock. Ich habe nicht die Miene verzogen, nichts. Ich war einfach wirklich einfach kalt.
Ja.
Ich glaube, was mir so ein Change gebracht hat, war einfach mein Instagram-Account. Da ich angefangen habe, Themen zu thematisieren, diese aufzuarbeiten. Und ich glaube, so dieser komplette Gamechanger war einfach, als ich mein Buch geschrieben habe. Da bin ich nämlich nochmal komplett durch alles durchgegangen, bin nochmal in jedes Loch reingefallen und habe das damit irgendwie verarbeitet.
Das muss ich auch sagen. Also Instagram tut mir auch gut, vor allem auch den Austausch mit anderen, denen es genauso geht, weil ich habe in meinem Umfeld keinen, der so wirklich in der gleichen Situation ist. Ähnliche Situation. Ja, aber doch nicht so in der Tiefe, wie es bei mir ist. Und da merke ich einfach, dass mir der Austausch einfach unglaublich gut tut. Und jetzt haben wir so eine richtig geile Übergang zum Community-Pick.
Oh, yes.
Ja, heute mal so richtig guten Übergang von Kinderwunsch.
Was hast du auf deinem Zettel stehen? Was hast du drauf?
Also, unser Community-Pick aus unserer Kinderwunsch-Bubble. Ich habe 2 aufgeschrieben. Du kannst jetzt wählen. Einmal, wie schafft man es, bei sich zu bleiben und nicht neidisch auf andere zu werden? Oder und, kannst auch beide nehmen, wie schafft man es, positiv zu bleiben?
Boah, ja, also ich glaube, das eine hat ganz, ganz stark was mit dem Thema Vergleichen zu tun. Und das ist auch etwas, man sagt ja immer, ne, so, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, ist das so die Wurzel allen Übels. Und es stimmt, man muss irgendwie versuchen, bei sich selbst zu bleiben und nicht irgendwie immer nach links und rechts zu gucken. Wenn man natürlich jetzt so einen Herzenswunsch hat, wird man jetzt immer wieder getriggert, jetzt doch ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Ja. Aber ich meine, ich versuche schon jeden Tag einfach dankbar aufzuwachen, positiv aufzuwachen, zu sagen, hey, ich bin dankbar, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen wundervollen Ehemann, ich habe ein ganz tolles Kind, ich habe meine Eltern, meine Schwiegereltern, wir sind alle gesund und irgendwo fängt es ja auch damit an. Und alles andere ist jetzt einfach nur noch das Sahnehäubchen quasi, ne? Also dessen musste ich mir einfach wieder mal ein bisschen bewusst werden, weil ich mich ja auch so in diesem ganzen Wunsch verloren habe, ne? Und davor hatten wir halt, ja, so blöd es klingt, zwei Hunde. Und das war halt auch irgendwo ein Ersatz. Klar, man liebt seinen Hund, man hat so seinen Seelenhund, man hat noch einen zweiten verrückten Hund sich dann angeschafft. Lässt sich nicht zu 100% vergleichen, aber jeder findet einen Weg für sich, ein Weg des Glückes. Ne? Und das ist einfach, das kann einen keiner abnehmen.
Also ich glaube auch um dieses offen, also dieses neidisch, ich sag immer positiv neidisch. Ja klar möchte man genau das, was die andere Person hat, ob es jetzt das Kind ist, ob es die Schwangerschaft ist. Aber auch da sage ich immer, ich wünsche keinem diesen schweren Weg. Also was wäre denn die Alternative? Die Frau wäre nicht schwanger und müsste auch durch die Hölle gehen. Und das möchte ich auch auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das möchte auch niemand anderes. Jede Frau hat das Recht, schwanger zu sein. Also jetzt gerade, wenn es nicht wir sind, sondern andere. Ja, ich glaube, man muss da auch so ein bisschen positiv denken und sagen, ey, ich gönne dir das. Ist doch schön, dass es auch bei manchen so einfach geht, so wie das immer erzählt wird. Mhm. Nur weil wir das nicht haben können, wollen wir ja nicht, dass es anderen schlecht geht. Aber trotzdem, ich sag auch mal, ich bin positiv neidisch auf die Person. Ich hätte das auch gerne und trotzdem wünsche ich ihr diese Schwangerschaft von ganzem Herzen, egal wer das jetzt ist oder das Kind oder was auch immer. Und positiv bleiben, ich sag auch immer, man muss nicht immer positiv sein. Also ganz ehrlich, eine Fehlgeburt ist der absolute Horror und da muss man nicht immer positiv sein und da kann man das auch mal alles richtig beschissen finden. Und da kann man auch einfach mal in so ein Loch fallen, aber man muss versuchen, sich da wieder rauszukämpfen. Ich sage auch immer,
das kann keiner abnehmen, das muss man selber.
Man muss diese ganzen Gefühle einmal zulassen, man sollte sich auch mal richtig ausweinen und mal eine Portion Schokoeis essen und auch mal von mir aus 3 Tage im Bett bleiben, wenn es irgendwie möglich ist mit dem Alltag. Und dann versuchen, sich da wieder rauszukämpfen. Mir hat es immer gut getan, dann wieder Sachen zu machen, also Sachen für den Kinderwunsch zu machen, ob es jetzt Ovulationstests sind, ob es nochmal andere Nahrungsergänzungsmittel sind, ob es jetzt nochmal diese Gebärmutterspiegelung ist, zu sagen, okay, wir müssen jetzt doch nochmal Ursachenforschung zu machen. So irgendwas auf diesem Weg wieder in Angriff zu nehmen, am besten irgendwas Neues, was dann so der neue Strohhalm ist, an dem man sich klammert.
Ja, dieser Austausch einfach, ne? Was hat man anders, was kann man noch anders machen, was kann man anpassen? Es ist ja auch immer so ein Rätselrat, ne? Man weiß ja nicht, warum es nicht klappt, ne? Und so, ja. Ich bin das wie du, ne? Einfach mal jetzt wieder von vorne starten und ein paar Stellschrauben ändern.
Ja, definitiv. Ich hoffe, dass wir die beide Fragen dann irgendwie so ein bisschen beantwortet haben.
Ja, ich denke, die sind auch gar nicht so weit auseinander.
Ja. Ne? Ich glaube halt auch mit diesem positiv bleiben, dadurch, dass ja bei uns allen dieser Wunsch so, so groß ist, kommt man irgendwann wieder in dieses Positive. Ja, manche Tiefpunkte sind tiefer und länger als andere. Manchmal ist es nur eine Delle, so wie du gesagt hast. Aber es ist halt leider so, dass unerfüllter Kinderwunsch halt, ja, es ist halt nicht immer alles Tutti Frutti Paletti und Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es einfach nicht.
Und aufgeben ist halt auch keine Option, weil das wäre ja letztlich die Schlussfolgerung, wenn man jetzt sagt, okay, man hält das alles nicht mehr aus. Da muss man aber auch irgendwo ein Ende für sich finden. Und da bin ich noch ganz weit weg von.
Genau, aber auch das ist ja legitim zu sagen, keine Ahnung, nach wie vielen Jahren oder auch Monaten, ja. Oh, ich kann das gerade nicht. Und dann erstmal einen Schlussstrich zu ziehen. Ob der endgültig ist, ist ja dann noch dahingestellt. Das sage ich auch mal, weil manche sagen, oh, ich glaube, also schreiben mir auch manchmal welche und sagen, sie glauben, dass sie jetzt aufgeben. Und dann sage ich immer, ja. Mach doch eine Pause und dann schau, wie es dann ist. So, ich weiß nicht, wie lange wir heute gequatscht haben.
Ich würde sagen, einmal 30 und einmal 10. Sind wir bei 40.
Ist eigentlich ein ganz guter Schnitt heute.
So ein paar Mal meinen Husten rausschneiden. Aber und ich finde, meine Stimme hat sich jetzt wieder gut eingekriegt.
Jetzt gibt es einen kleinen Spoiler. Anni fährt in Urlaub, deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Deswegen nehmen wir gleich morgen die neue Folge auf. Dann habe vielleicht nur ich was zu erzählen aus der Kinderwunschklinik. Ja, also Anni und ich hören uns schon morgen, aber ihr hört die nächste Folge trotzdem erst eine Woche später.
Mhm.
Und damit verabschiede ich dich jetzt. Tschüss.
Adios.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.